Wir waren im 14. Kapitel. Wir haben darum gebeten, dass der Herr uns Einsicht schenkt. Und wir merken auch schon beim Lesen immer wieder, dass wir doch hier sehr, sehr tiefgehende Gedanken haben. Wir sagten gestern schon, hier geht es um himmlische Dinge und auch um geistliche Dinge. Und da waren selbst die Jünger damals doch etwas überfordert. Es kommt noch ein weiteres hinzu, und zwar stehen wir ja hier auch an einem gewissen Wendepunkt in der heilsgeschichtlichen Entwicklung. Der Herr als der verheißene Christus und Messias kam hier auf diese Erde. Er war wirksam inmitten seines Volkes. Aber jetzt steht er im Begriff, Abschied zu nehmen, weil einmal das Volk ihn ablehnte. Wir haben das ja in den vorhergehenden Kapiteln sehr deutlich gelesen, wie dieser Hass und dieser Widerstand, vor allen Dingen der geistlichen Führer, immer stärker wurde. Und nun hat der Herr sich zurückgezogen mit seinen Jüngern, redet mit ihnen, auch über die Zeit, wo er nun nicht mehr hier ist, auf dieser Erde. Das ist ein ganz neuer Zeitabschnitt in der Heilsgeschichte, und in diesem Zeitabschnitt leben wir ja. Und deshalb haben diese Belehrungen, die besonders hier auch in Kapitel 14 von Vers 15 an beginnen, eine ganz besondere Bedeutung. Wir wollen noch einmal lesen, und zwar von Vers 11 ab. Glaubet mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke selbst willen. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote, und ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Weise lassen, ich komme zu euch. Noch ein kleines und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm: Herr, wie ist es, dass du dich uns offenbar machst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird mich lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich liebt, hält mein Wort. Wer mich nicht liebt, hält mein Wort nicht. Und das Wort, welches ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch bin. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn mein Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, auf das, wenn es geschieht, ihr glaubet. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. Aber auf dass die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und also tue, wie mir der Vater geboten hat, stehet auf, lasset uns von hinnen gehen. Eine neue Situation bahnt sich an und der Herr versucht nun, die Jünger auf diese Zeit und auf diesen Wechsel in der heilsgeschichtlichen Entwicklung aufmerksam zu machen, hinzuweisen. Wir haben uns ja wiederholt auch in diesen Tagen daran erinnert, dass die Jünger doch mit ganz anderen Vorstellungen damals den Herrn betrachtet haben und auch sein Werk betrachtet haben, eben aus ihrer alttestamentlichen Sicht. Und wir wissen, dass sie ja in der Erwartung lebten, dass der Christus kommen würde und dass er hier auf dieser Erde bleibt und hier auch sein Reich aufrichten würde. Es hat schon eine Zeit gedauert, bis die Jünger dann doch erkennen mussten, dass doch die Dinge sich anders entwickeln würden. Nun, in den Propheten war das auch tatsächlich schon so angedeutet worden. Und erkennbar war schon, dass zwischen den Leiden und der Herrlichkeit danach, das heißt der Aufrichtung seines Reiches, eine Zeitspanne liegt. Diese sogenannte Zwischenzeit. Niemand wusste, wie lange es dauert. Und man wusste auch nicht, was im Einzelnen in diesem Zeitabschnitt sein würde. Für die Jünger war das nun tatsächlich etwas ganz Neues. Sie haben das noch nicht so verstanden und erkannt. Aber der Herr bereitet sie hier jetzt so langsam schon auf diese Zeit vor und macht ihnen auch klar, dass sie auch, wenn er nicht mehr hier auf dieser Erde ist, nicht Verwaiste sind, das heißt sich selbst überlassen sind. Er wollte auch weiterhin für sie sorgen und er kündigt hier sogar das Kommen des Heiligen Geistes an. Das ist der besondere Gedanke oder eine besondere Schwerpunktaussage, die wir sowohl hier im 14. und dann später auch Kapitel 15 und 16 finden, besonders in Kapitel 16, kommt er auf diese Wirksamkeit des Heiligen Geistes zu sprechen. Wir hören hier aus dem Munde des Herrn, dass er etwas ankündigt. Wir haben gestern Abend schon davon geredet oder darüber geredet, dass der Herr viele Werke getan hat. Und er betrachtet sie hier auch oder stellt sie hier vor als Beweis, dass er in Übereinstimmung mit dem himmlischen Vater diese Werke getan hat. Er kündigt jetzt aber auch an, dass sie auch die Werke tun würden, weil die Kraft Gottes auch jetzt für sie bereit ist. Sie wurde ihnen gegeben durch den Heiligen Geist. Ich erinnere an Apostelgeschichte 1. Übrigens, da geht es auch immer wieder um die Frage, Herr, wann stellst du dem Israel das Reich wieder her? Wir kennen die Antwort, es ist nicht eure Aufgabe. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und in diesem Zusammenhang macht der Herr darauf aufmerksam, dass sie tatsächlich auf die Kraft Gottes angewiesen sind. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann werdet ihr auch mit dieser Kraft, göttlichen Kraft, ausgerüstet werden für diese gewaltige Aufgabe, die nun damals vor ihnen stand. Denn Aufgabe war es, über den engen Kreis des Judentums hinaus auch das Evangelium unter die Nationen zu bringen, bis an das Ende der Erde. Eine gewaltige Aufgabe. Und wir wissen, wie das so im Laufe der Zeit dann erfüllt worden ist. Heute ist dieser Auftrag noch nicht beendet, es geht weiter. Er wird auch noch über unsere Zeit hinausgehen, wenn wir nicht mehr da sind. Denn der Herr wird immer wieder neue Zeugen suchen und finden, die bereit sind, diesen Dienst zu tun. Er spricht von einer neuen Möglichkeit der Vermittlung. Und zwar ist er es, der jetzt der große Mittler ist. Wir haben hier nur eine kurze Andeutung, an anderen Stellen wird das noch klarer und deutlicher zum Ausdruck gebracht. Weil er zum Vater geht, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, dem Gerechten. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ebenso kündigt er die Verheißung an, dass auch der Vater wirksam wird, weil er auch für uns dort bei dem Vater tätig ist. Aber er erwartet auch das Beachten der Gebote. Wenn ihr mich liebet, so haltet meine Gebote und ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, die Welt kann ihn nicht empfangen. Nun, gestern haben wir uns schon kurz damit beschäftigt. Es ist sehr wichtig, dass der Herr hier von den Geboten redet. Auch daran haben wir uns schon erinnert, dass es hier nicht um das Gesetz geht, sondern um seine Gebote. Wir haben einige sehr klare Gebote, die der Herr Jesus gegeben hat. Und wir sollten schon beachten, dass sie für unser geistliches Leben von ganz entscheidender Bedeutung sind. Ein Gebot, wir haben es gehört, dass ihr einander liebet. Hier der Unterschied zu den Bestimmungen und Geboten des Gesetzes, dass der Herr uns die Voraussetzung geschenkt hat, um dieses Gebot auch wirklich zu verwirklichen. Bei den mosaischen Geboten war das nicht der Fall. Das Fleisch war nicht in der Lage, diese Forderungen Gottes zu erfüllen, es fehlte einfach. Damit wurde das Gebot oder das Gesetz im Alten Testament eben auch zu einer Offenbarung. Und zwar unserer Unfähigkeit und Sündhaftigkeit. Paulus beleuchtet in ganz besonderer Weise diese Seite des mosaischen Gesetzes und kommt dabei zu der Feststellung, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Er sagt nicht, durch das Gesetz kommt die Sünde, denn die Sünde war da, lange bevor überhaupt das Gesetz gegeben wurde. Nur die Kenntnis vieler Dinge wurde erst durch das Gesetz möglich. Er sagt ja zum Beispiel, von der Lust hätte ich überhaupt nichts gewusst, wenn das Gesetz mir das nicht gesagt hätte. Also ist das Gesetz auch eine gewisse Hilfe, damit wir uns selbst erkennen und selbst beurteilen können. Nun, zwischen dem Gesetz oder den Geboten des Alten Testamentes und den Geboten, die der Herr gibt, oder gegeben hat, besteht schon ein Unterschied. Eben, ich sagte, weil er uns auch die Fähigkeit und die Kraft gibt, das zu verwirklichen. Wenn sie nicht verwirklicht werden, dann liegt das tatsächlich an uns oder an der Voraussetzung, weil wir nicht in der rechten Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Er kündigt hier auch den Sachwalter an. Es handelt sich um den Heiligen Geist, der hier angekündigt wird, und zwar eben als Person. Hier wird ein Wort gebraucht, Paraklet, das so viel bedeutet wie Fürsprecher oder auch Tröster, so steht es zum Beispiel in der Anmerkung. Wir würden heute vielleicht sagen, er wird hier vorgestellt in einer Funktion oder in einer Tätigkeit, wie es heute bei einem Anwalt ist. Wir wissen, es gibt Situationen im Leben, da ist man auf einen Anwalt angewiesen, weil wir einfach selbst mit der Sache nicht fertig werden. Und da brauchen wir eine solche Person. Das ist wohl hier der Sinn dieser Aussage. Und in dem Sinne ist uns auch der Heilige Geist gegeben. Und er hat eine vielfältige Aufgabe. Wir haben hier in diesem Kapitel einige Tätigkeiten, die werden erwähnt in Vers 26. Da heißt es, der Sachwalter wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist aber nur eine Tätigkeit des Heiligen Geistes. Wir finden in Kapitel 15 noch weitere Tätigkeiten. Und zwar wird darauf hingewiesen, dass er uns auch alles offenbaren wird. Kapitel 16 haben wir noch weitere Hinweise. Da heißt es, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird euch das Zukünftige offenbaren. Und die wohl größte Aufgabe des Heiligen Geistes überhaupt finden wir in Kapitel 16, Vers 13, 14. Er wird mich verherrlichen. Also wir haben schon eine Vielfalt von Aufgaben, die der Heilige Geist übernehmen würde. Wir sind also wirklich nicht verwaist und wir merken schon, dass mit dem Heiligen Geist auch ganz gewaltige Vorrechte und Segnungen gegeben und vermittelt wurden. Nun, die Wirksamkeit des Heiligen Geistes war zunächst einmal in den Jüngern tätig. Das dürfen wir nicht vergessen, denn sie wurden durch den Heiligen Geist bevollmächtigt für die Aufgaben, die sie als Apostel hier in dieser Welt hatten. Der Heilige Geist offenbarte ihnen die wunderbaren Wahrheiten, teilte sie ihnen mit, die Geheimnisse. Sie haben sie mündlich weitergegeben und vieles ist auch niedergeschrieben worden. Und wenn wir heute von dem Zeugnis des Heiligen Geistes reden, dann dürfen wir sagen, die Zusammenfassung haben wir nun in den neutestamentlichen Schriften. Denn heilige Männer haben geschrieben, getrieben durch den Heiligen Geist. Also was wir in der Heiligen Schrift haben, sowohl im Neuen wie natürlich auch im Alten Testament, ist ein Zeugnis des Heiligen Geistes. So sagt es auch Petrus am Anfang seines zweiten Briefes. Also dieser Sachwalter wird kommen. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben. Nur ein kurzes Wort. Dieses Wort bitten hier hat nicht so den Sinn, wie wenn ein Untergebener bittet, sondern es ist tatsächlich ein Austausch zwischen die in einer gleichen Stellung stehen. Also es ist nicht aus einer Unterwürfigkeit heraus, wo diese Bitte ausgesprochen wird. Wir haben ja später auch eine Aussage, die sehr leicht den Gedanken entstehen, wo leicht der Gedanke entstehen könnte, als ob es in der Gottheit eine Rangordnung geben würde. Ich denke, dazu haben wir in der Heiligen Schrift eigentlich keine Handhabe. Wir wissen um die Gemeinschaft in der Gottheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir gehen oft mit menschlichen Gedanken an dieses Geheimnis heran und versuchen das dann auch mit rein menschlichen Begriffen etwas verständlich zu machen und denken dann immer, der Vater ist dann die größere Autoritätsperson und der Sohn ist dem Vater dann untergeordnet. Aber ich denke, diese Anwendung können wir auch nicht auf das Geheimnis der Gottheit anwenden. Also da besteht schon ein Unterschied zwischen dem irdischen Verhältnis zwischen Vater und Sohn und dem himmlischen Verhältnis Vater und Sohn. Es heißt zwar hier, der Vater ist größer als ich, aber wir dürfen dabei nicht übersehen, dass es der Sohn ist, der Mensch geworden ist und hier als Mensch zu dem Vater redet. Das bleibt immer ein Geheimnis, was wir nie ergründen können. Der Vater ist nie Mensch geworden. Er blieb immer in dieser göttlichen Stellung und in dieser Herrlichkeit, aber der Jesus, so sagt er im Philipperbrief, Kapitel 2, hat diesen Platz freiwillig geräumt oder verlassen und er hat sich selbst erniedrigt. Und er spricht immer, auch hier im Evangelium nach Johannes, als der Mensch gewordene Gottessohn. Das dürfen wir gewiss nicht übersehen. Also er sendet den Sachwalter, einen anderen Sachwalter. Ich bin nicht mehr da. Aber dann kommt ein anderer an meiner Stelle, der meine Sache dann übernimmt hier auf dieser Erde. Das ist gewiss auch so der Sinn dieser Aussage hier. Wenn man diese Zusammenhänge etwas näher untersucht, dann wird man feststellen, dass wir eigentlich zwei Sachwalter haben. Wir haben einen Sachwalter hier auf der Erde. Das ist der Heilige Geist, der in uns ist und bei uns bleibt. Und es ist der Jesus andererseits, der unser Sachwalter im Himmel ist. Also wir sind also zweifach vertreten oder werden zweifach vertreten durch den Heiligen Geist, der die Sache des Herrn übernommen hat, umgekehrt aber auch unsere Sache übernimmt oder übernommen hat. Und wir haben einen Fürsprecher eben bei dem Vater. Übrigens ist es das gleiche Wort, das dort angewendet wird in seinem ersten Brief, den Johannes damals geschrieben. Bezeichnend ist gewiss auch noch der Hinweis, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und er wird hier der Geist der Wahrheit genannt, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Der Geist der Wahrheit bleibt bei euch, bei uns in Ewigkeit. Ich denke, diese Aussage ist auch von Wichtigkeit, denn wenn wir in die alttestamentliche Geschichte hineinschauen, da gab es immer wieder zeitlich begrenzte Wirksamkeiten des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist geriet über ihn, über sie. Wir haben ein bekanntes Beispiel, zum Beispiel in der Geschichte Simsons. Ich glaube, dreimal finden wir doch diese Aussage, und der Heilige Geist, der Geist Gottes, geriet über ihn. Und wenn dieser Geist dann bei Simson wirksam wurde, dann waren es immer Taten, die von der Kraft Gottes Zeugnis ablegten. Und dann waren es aber auch Wirksamkeiten, die in Übereinstimmung standen mit den Gedanken Gottes. Aber genauso gab es in seinem Leben auch Wirksamkeiten, die hatten nun wirklich nichts mit den Gedanken Gottes zu tun. Im Gegenteil, die standen im direkten Gegensatz zu dem, was Gott eigentlich wollte. Denn er sollte Israel erretten. Er sollte anfangen, Israel zu erretten, so heißt es. Aber leider erwies er sich dann als unfähig, weil er doch sehr stark von fleischlichen Regungen bestimmt wurde. Gerade Simson ist so ein markantes Beispiel geworden von dieser Zwiespältigkeit, die es im Leben eines Menschen geben kann. Aber hier dürfen wir doch davon ausgehen, dieser Heilige Geist, den der Herr uns schenkt, er bleibt bei uns. Aber das schließt nicht aus, dass wir trotzdem fleischlich sein können und dass auch unsere Werke und unser Tun nicht vom Geist, sondern vom Fleisch bestimmt wird. Wir müssten dann jetzt den Galaterbrief hinzunehmen, wo Paulus das in sehr deutlicher Weise vorstellt. Da haben wir ja auch die Aufforderung, wandelt im Geiste, und ihr werdet eben die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Die Welt kennt ihn nicht, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Weise lassen, ich komme zu euch, sagte gestern schon. Hier kündigt der Herr an, dass er auch im Geiste wirksam werden will, inmitten seines Volkes, in der gegenwärtigen Zeit und auch im Leben jedes einzelnen Gläubigen. Noch ein kleines, und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Hier kündigt der Herr schon dieses neue Leben an als Ergebnis seines Erlösungswerkes. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ich glaube, das ist wohl das erste Mal, dass diese Aussage hier gebraucht wird. Er ist in dem Vater und umgekehrt, aber jetzt erweitert er diese Verbindung und Gemeinschaft, indem er sagt, und ich in euch. Er will sagen, ihr werdet mit hineingenommen in diese wunderbare göttliche Gemeinschaft. Das ist ein Vorrecht, das man übrigens im Alten Testament in dem Sinne nicht kannte. Wir haben es aber heute im Neuen Testament als Ergebnis seines Erlösungswerkes. Sowohl Johannes als auch gerade Paulus spricht sehr oft ausführlich über diese neue Verbindung und Stellung, die wir in Christus und mit Christus und durch Christus besitzen. Das sind Aussagen, die wir besonders auch im Epheserbrief finden. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Hier wird das Halten der Gebote als Maßstab gesehen für die Echtheit unseres Glaubens. Wenn man den ersten Johannesbrief hinzunimmt, dann haben wir diesen Gedanken sehr oft. Johannes weist immer wieder darauf hin, dass ein Bekenntnis auch wahr sein muss. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft haben, achten wir das Wort, wenn wir das sagen und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir. Er will mit anderen Worten sagen, wenn wir etwas bekennen, muss das stimmen. Und wenn wir Gemeinschaft bekennen, dann müssen wir auch den Beweis liefern, dass das stimmt. Und er führt auch einige Beispiele an, wo man das sehen und erkennen kann. Einmal ein Wandel in der Liebe und ein Wandel in der Gerechtigkeit. Das sind besonders zwei Kennzeichen, auf die Johannes in seinem Brief hinweist. Wir dürfen annehmen, dass es damals, als Johannes diesen Brief geschrieben hat, es auch schon viele gegeben hat, die eben nur ein leeres Bekenntnis hatten, ähnlich wie wir das ja auch im Jakobusbrief finden, nur von einer anderen Seite aus betrachtet. Wer mein Gebot hat und sie hält, der ist es, der mich liebt, und er wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Dann kommt eine Frage, die Judas hier stellt. Es wird ausdrücklich betont, dass es nicht der Iskariot war. Herr, wie ist es, dass du dich uns offenbaren willst, offenbar machen willst und nicht der Welt? Hier kommt jetzt eine sehr schöne Antwort von Seiten des Herrn. Und zwar sagt er, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Die Aussage mein Wort geht etwas weiter wie das Wort Gebot. Gebot ist eine bestimmte Anordnung, die gegeben wurde, aber der Begriff Wort geht eigentlich viel weiter. Wort bedeutet nicht unbedingt Gebot, aber es sind Offenbarungen seines Willens, die wir im Wort Gottes finden, wobei nicht immer das in Form eines Gebotes vorgestellt wird, dass wir das tun müssen. Aber wo die Liebe wirksam ist, wird man erkennen, dass man durch das Beachten dieses Willens Gottes Gott erfreuen wird. Es gibt ja auch im praktischen Leben ja auch gewisse Dinge, die man nicht nun hundertprozentig tun muss. Aber wenn man sie tut, dann dient das einfach zur Freude der Eltern oder derer, die die gewünscht oder erwarten von uns. Also mit anderen Worten, es gibt Dinge, die müssen wir tun, weil sie einfach gefordert sind. Und es gibt Dinge, die Gott von uns erwartet, obwohl er das nicht in Form eines Gebotes uns gegeben oder mitgeteilt hat. Je enger wir in der Gemeinschaft mit dem Herrn leben, umso größer wird die Bereitschaft sein, auch das zu tun, was man nicht unbedingt tun muss. Ich denke, wir kennen den Grundsatz auch im irdischen Leben. Da gibt es auch immer wieder Leute, nur was man muss, mehr nicht. Da ist Schluss. Also nur nicht etwas zu viel tun. Das ist dann der menschliche Grundsatz und das kann man hier auch erkennen. Das gibt es auch im geistlichen Leben. Da kann man sich mit dem Maß begnügen, aber man kann auch, weil die Liebe wirksam ist, über dieses Maß hinaus tun, weil man einfach von dem Gedanken bestimmt wird, eben ich möchte den Herrn, den Vater erfreuen durch diese Bereitschaft, die bei mir vorhanden ist. Ich denke, das ist wohl der Sinn dieser Stelle hier. Übrigens finden wir das auch sehr ausgeprägt in den Belehrungen des ersten Johannesbriefes. Man kann da sehr deutlich erkennen, dass Johannes das damals auch sehr gut verstanden hat, als der Herr ihnen das bei dieser Gelegenheit gesagt hat. Später erinnert sich Johannes daran und er gibt es dann auch den Gläubigen weiter, dass sie nicht nur so die Norm erfüllen müssen, sondern dass sie doch auch von der Liebe bewegt und getrieben werden. Das Ergebnis wird hier vorgestellt und das ist wirklich einzigartig. Es heißt hier, und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Merken wir, das ist das Ergebnis, wenn wir etwas mehr tun, als man tun muss. Dann haben wir das wunderbare, die wunderbare Verheißung, dass nicht nur der Herr kommt, sondern auch der Vater kommt. Und wir werden Wohnung bei ihm machen. Man hat oft gesagt, das Wort Wohnung bedeutet auch oft zu Hause sein. Dann will Gott, der Vater und der Sohn bei uns zu Hause sein. Schon ein großer Unterschied, ob man irgendwo kurz zu Besuch geht oder ob man da zu Hause ist. Da fühlt man sich dann wohl, da kann man sich dann auch wohl fühlen. Das ist gewiss auch ein Sinn, der hier in dieser Aussage liegt. Wer mich liebt, hält mein Wort. Wer mich nicht liebt, hält mein Wort nicht. Und das Wort, welches ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Wir haben immer wieder die Übereinstimmung, die zwischen dem Vater und dem Sohn besteht. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nun, ich sagte es eben schon, hier kommt der Herr nun auf die Wirksamkeit des Heiligen Geistes zu reden und besonders auf seine Aufgaben. Wir werden das später noch erkennen, dass wir zunächst einmal grundsätzlich zwei Wirksamkeiten des Heiligen Geistes hier haben. Und zwar einmal die Aufgabe des Heiligen Geistes für die Welt. Und das wird klar unterschieden zwischen der Aufgabe, die er für die Gläubigen hat. Wenn es sich um die Wirksamkeit für die Welt handelt, dann sagt der Herr, er wird die Welt überführen. Von der Sünde, von der Gerechtigkeit und von dem Gericht. Also das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes im Blick auf die Welt. Aber dann spricht er auch von der Aufgabe, die er besonders auch für die Gläubigen hat. Und hier zunächst einmal für die Jünger. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Nun, man sagt oft, als zum Beispiel Johannes oder Matthäus das Evangelium geschrieben haben, die waren ja Augenzeuge, die waren dabei, haben das alles miterlebt, dass sie das alles so aus der Erinnerung herausgeschrieben haben. Aber jeder von uns weiß, wie schwierig das ist, aus Erinnerung heraus etwas schreiben. Schon nach kurzer Zeit gibt es Probleme, dass wir manches nicht mehr genau wiedergeben können. Das ist einfach nicht möglich. weil wir manches vergessen haben und auch manches dann ganz anders sehen. Von daher sind die Evangelien nicht nur aus der Erinnerung herausgeschrieben worden, sondern unter der Leitung des Heiligen Geistes. Natürlich haben sie manches gehört, manches erlebt, aber der Heilige Geist hat da Sorge getragen, dass es auch wirklich so niedergeschrieben wurde, wie es gewesen ist. Wenn wir manche Begebenheiten erzählen, die vielleicht vor 30, 40 Jahren waren, dann haben wir schon unsere Mühe. Und wenn ein anderer dabei war, der wird uns dann sagen müssen, ja, aber bitte, das war doch etwas anders, wie du da erzählt hast. Ich erinnere mich, vor einiger Zeit oder einigen Jahren besuchte mich ein Mitgefangener, wir waren zusammen in Russland in Gefangenschaft, er war in Köln, suchte mich dann auf. Der gute Mann, der war so orientiert noch über all das, was wir erlebt haben, dass ich bei vielen sage, dass ich überhaupt nicht mehr wusste. Und er meinte dann, ich war doch dabei, das musst du doch wissen. Ich hatte das alles vergessen, einfach weil ich das vergessen wollte, logisch. Aber bei ihm war es ganz anders. Das lebte bei dem Mann mit Namen, alles ganz genau konnte er das wiedergeben und erzählen. Ich habe später noch zu Friede gesagt, ich kann mir das nur so erklären. Der Mann, der hat nichts anderes zu tun, als nur mit dieser Erinnerung sich beschäftigen. Er war auch nicht gläubig. Und dann wissen wir ja, am Stammtisch bleibt das immer in der Erinnerung. Aber ich wollte nur sagen, wie schwierig es ist, dann doch so manches auch wieder wahrheitsgetreu wiederzugeben. Es liegt ja nicht die Absicht davor, etwas, eine Lüge auszusprechen. Einfach, wir sind nicht dazu in der Lage. Deshalb auch hier dieser Hinweis, der wird euch, der Heilige Geist, an alles erinnern. Also sie brauchten sich da keine Sorge zu machen. Der Heilige Geist hat dafür Sorge getragen. Und daher dürfen wir auch annehmen, dass da keine Fehler sind. Auch wenn da immer wieder so diese Aussagen gemacht werden, da der eine hat von dem anderen abgeschrieben oder das ist anders zu sehen, der Heilige Geist hat den einen so geleitet und den anderen so geleitet. Und jeder hat geschrieben von einem ganz bestimmten Gesichtspunkt aus und das sollten wir auch akzeptieren und das sollten wir auch so sehen. Und wenn man die Evangelien einmal miteinander vergleicht, dann erkennt man auch so manche Schönheiten, die dann mit dem Charakter der einzelnen Evangelien etwas übereinstimmen. Nun, der Jesus spricht dann von dem Frieden. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Ich denke, das bedarf keiner großen Erklärung. Das sind Ergebnisse des wunderbaren Erlösungswerkes, die der Herr uns geschenkt hat. Es ist einmal der Friede mit Gott als Ergebnis seines Werkes. Nun, das Gegenteil von Frieden, sagt man oft, ist Krieg. Und wir haben tatsächlich im Krieg mit Gott gestanden. Da war Feindschaft. Von unserer Seite, nicht von Seiten Gottes. Gott hat uns nie als seine Feinde betrachtet. Aber wir haben Gott als unseren Feind betrachtet. Das ist die Haltung der Weltmenschen. Das ist unsere Haltung von Natur aus. Feindschaft gegen Gott. Und diese Feindschaft ist beseitigt durch das Erlösungswerk. Das ist einmal diesen Frieden, den wir mit Gott haben. Aber dann sagt der Jesus, ich gebe euch auch meinen Frieden. Das will bedeuten, diese innere Ruhe des Herzens, die auch in dem Herrn selbst gewesen ist. Und das ist ein weiteres Geschenk. Also nicht nur Friede mit Gott, sondern der Friede Gottes, der höher ist als allen Verstand. So sagt es Paulus einmal auch im Philipperbrief. Das sind wunderbare Geschenke, die Gott uns gegeben hat. Und gerade in Schwierigkeiten des irdischen Lebens, da merkt man auch, wie wertvoll dieser innere Friede ist. Dass man doch immer wieder in der Überzeugung leben und stehen kann, Wir haben einen Herrn. Wir haben jemanden, der für uns sorgt. Deshalb auch hier unmittelbar danach die Aussage, euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Also wir brauchen uns streng genommen gar nicht zu fürchten. Nun, in der Praxis sieht es dann doch etwas anders aus. Aber natürlich spielt hier auch noch unsere rein menschliche Neigung eine Rolle. Aber wir sollten es uns immer wieder neu sagen lassen, dass dieser Friede geschenkt worden ist und dass wir in diesem inneren kostbaren Frieden leben können und leben dürfen. Das ist ein Vorrecht, das der Herr uns gegeben hat. Nun, in den letzten Versen kündigt der Herr nun das Kommen des Fürsten dieser Welt an, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir, aber auf dass die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und also tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf, lasset uns von hinnen gehen. Ich wiederhole noch einmal, was ich schon gestern sagte, die Uhr läuft. Judas ist schon bei den Pharisäern, verhandelt schon mit ihnen im Blick auf die 30 Silberlinge. Und nun geht der Herr in diesem Wissen, dass sie dort in diesen Garten gehen und dass dort nun alles seinen Lauf nehmen wird. Nun in diese Situation hineinzudenken, ist für uns einfach unmöglich. Das können wir nicht. Man hat auch Beispiele gebraucht, wenn man vor einer Operation oder irgendetwas steht, aber das ist auch alles kein Vergleich mit dem, was hier vor dem Herrn Jesus damals gestanden hat. Die Tiefen, durch die er gegangen ist, können wir uns einfach nicht vorstellen, denn es waren ja nicht nur die körperlichen Leiden und Schwierigkeiten, das war nur das äußere Bild. Das Tiefste, was den Herrn so tief erschüttert hat, das war eben jene Aussage, mein Gott, warum hast du mich verlassen?